In der neuen Folge des Audiobeweis sprechen wir mit dem Sportvorstand der Wiener Austria. Wir sprechen mit Jürgen Werner über die vergangene Saison. Was hat er sich gedacht, als er Stefan Helm als Trainer verpflichtet hat für die Wiener Austria? Welchen Einfluss hat Alexander Dragovic? Wie sieht die Kaderplanung prinzipiell aus? Ist die Austria auf einmal reich? Und was kann denn am letzten Spieltag noch alles passieren? Außerdem ist Oliver Glasner und Crystal Palace Thema und warum er einen Managementfehler bei Emanuel Boateng gemacht hat. Das alles gibt es jetzt im Audiobeweis gemeinsam mit Alfred Zater und Martin Konrad.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 258.
Herzlich willkommen zum Sky Audio Beweis, dem Fußball-Podcast. Heute zu Gast der Mann, der immer wieder Krankenhaus-Analogien in den letzten Jahren gebracht hat. Und deshalb nennen wir ihn heute den George Clooney der Wiener Austria, Jürgen Werner. Hallo Jürgen.
Schönen Nachmittag.
Und zu Analogien passt natürlich perfekt die perfekte Symbiose aus Fußball und Natur. Alfred Tata, servus Fredo.
Ja, begrüße euch.
Und das war's dann auch schon wieder mit den Komplimenten, weil es fällt mir für Martin Konrad, Sky-Kommentator und Moderator, nichts mehr ein. Aber der Name, der steht einfach für Qualität. Servus, Martin.
Servus. Man könnte beim Jürgen Werner durchaus sagen, Mr. Dreamy, oder? War das nicht? Crazy Anatomy?
McDreamy.
McDreamy.
Let me stop. Okay. Ja. George Clooney habe ich das.
Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist.
Ja, ja, das ist mein neues Regel. Das war nicht mehr die Regel.
Ja, genau, beides die Helden und George Clooney ist selber Jahrgang, wie Jürgen Werner. Ja. Habe ich heute auch herausgefunden.
Ja, ja. Kommt mir vor, der schaut jünger aus, aber.
Das.
Gut, der hat auch einen anderen Job, Jürgen.
Ja, dem.
Apropos, da kommen wir gleich zum Job. Jürgen, wie blicken Sie denn dem Finale entgegen? Jetzt ist die Austria ja wieder dabei im Titelrennen.
Ja, hat dieses Jahr viele Wendungen gegeben. Jetzt nur mal glückliche zum Ende und wenn uns das natürlich vor der Saison wer gesagt hätte, dass wir in der letzten Woche nur Titelchancen haben, hätten wir es wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber ich glaube, wir haben eine kontinuierliche Entwicklung unter Stefan Helm gemacht und das ist jetzt das Produkt davon. Natürlich ist Sturm Haushoher Favorit, kann es selber richten, aber man darf träumen.
Also die Veilchen, die blühen ja eigentlich so im Frühling, im Spätsommer. Wird das was dieses Jahr mit den Veilchen in Richtung Meistertitel? Gib uns mal eine prozentuelle Chancenverteilung von den drei Teams, die da noch im Rennen sind. Sturm, die Austria und WRC.
Nee, ich glaube, die besten Chancen hat Sturm allein schon wegen des Umstandes, dass ein Unentschieden im Heimspiel auch schon recht ist, ein Meistertitel. Und dann würde ich meinen, dass... Nachdem ja ein Sieg vom WRC mit einem Sieg von der Austria die Austria dann nach vorne bringt, die zweitgrößte Chance für mich die Austria hat. Der WRC hat sich jetzt mit dem Heimspiel eben aus dem Spiel genommen, glaube ich. Also das wird kein Meistertitel. Es wird ein Zweikampf zwischen Sturm und der Austria.
Martin, wie siehst du die Situation? Vielleicht auch die Situation aus Sicht von Sturm Graz, die ja etwas zu verteidigen haben. Die sind mit der Zielscheibe am Rücken und die anderen beiden, die können, aber müssen nicht unbedingt, oder?
Ja klar, wenn du über Wochen hinweg auf Platz 1 stehst und dann am letzten Spieltag oder danach nicht mehr, dann ist es natürlich die Enttäuschung, wäre sie am größten, logisch. Ich glaube auch, aber der Fredl, finde ich, war jetzt nicht sehr mutig in seinen Tipp, sonst ist er immer mutig eigentlich, aber der Sturm mit einem X oder einem Sieg, also eben aus eigener Kraft Meister werden kann, das traut man der Mannschaft zu. Allerdings WRC haben wir schon gesehen, zweimal in dieser Saison oder eigentlich bei allen drei Spielen große Schwierigkeiten immer für Sturm gewesen. Insofern würde ich mal so sagen, geht der WRC früh in Führung, dann wird es eng. Dann könnte die Austria der lachende Dritte sein. Aber ich sage, es wird ein Fernduell im weitesten Sinne. Andererseits muss die Austria auch erst Blau-Weiß schlagen. So ist es ja auch wieder nicht.
Genau.
Genau so ist es. Und Blau-Weiß Linz ist ja eine die Mannschaften, gegen die Austria heuer eine Niederlage einstecken hat müssen, sind ja nicht so viele Teams, gegen die Austria verloren hat. Es gab insgesamt 8 Niederlagen, aber das waren nur gegen 3 Mannschaften. 4-mal gegen Salzburg, 3-mal gegen Rapid und 1-mal gegen Blau-Weiß Linz. Jürgen, wenn Sie aktuell durch die Geschäftsstelle der Wiener Austria gehen, Sie sind ja seit Februar 2023 offiziell in der Funktion des Sportvorstands. Gab schon düstere Zeiten. Wie ist denn aktuell die Stimmung? Fallen Ihnen da alle um den Hals?
Als erstens die Niederlage gegen Blau-Weiß akzeptiere ich heute noch nicht, weil wir ein reguläres Tor geschossen haben, das nicht gegeben worden ist. Also haben wir nur gegen zwei Mannschaften verloren. Und sollten wir am Wochenende nicht als Erster enden, dann haben wir es gegen Rapid und Salzburg vertan, was oft ganz knapp war, aber im Endeffekt scheint uns das nicht zu liegen. Und das, was der Martin gesagt hat, umgekehrt, scheint dem WRC Sturm zu liegen. Und da sehe ich unsere kitzekleine Chance, weil von den drei Saisonduellen haben die zwei gewonnen und ein Unentschieden. Und so, wie ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist WRC die beste Auswärtsmannschaft. Also es kann auf jeden Fall nur was passieren. Zum Zweiten, ich bin sogar schon seit Dezember 21 da, in der Rolle als Sportvorstand. Erst ab der 23, wie du gesagt hast. Ja, es hat düstere Zeiten gegeben, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Wie du gesagt hast, habe ich auch gern das Krankenhaus hergenommen. Und ich glaube, das haben wir jetzt verlassen. Wir können uns jetzt wirklich auf Fußball konzentrieren. Haben in den letzten Jahren wirklich massiv die wirtschaftliche Misslage abgebaut. Und ich habe dort immer schon gesagt, wir werden 5 Jahre brauchen, dass wir auch sportlich wieder dorthin gehören. Wir sind jetzt im 3.5., sage ich immer, und schon auf einem ganz guten Weg. Und ich denke, dass wir sie trotzdem nur steigern können.
Alfred, wie siehst du die Performance der Wiener Austria in diesem Jahr? Wenn dir jemand gesagt hätte vor der Saison, letzter Spieltag, die Austria hat noch Chancen auf den Meistertitel, was hättest du im Vor der Saison gesagt?
Ja, das habe ich durchaus schon vor der Saison einem Reporter der Gratis-Zeitung heute, habe ich gesagt, als er mich gefragt hat, wer wird Meister, habe ich gesagt, Austria. Und er wollte mich gleich hinweisen nach Google. Aber habe mich das natürlich gewehrt. Nein, aber es geht mir um etwas ganz anderes. Ich erinnere mich, als Stefan Helm als Cheftrainer präsentiert wurde, von allen Seiten, Freunde von mir, die selber in diesem Business sind, andere, die nicht so sehr involviert sind, quer durch die Bank haben alle gesagt, die Austria, die sind ja deppert. Die holen da einen Helm, was wollen denn die mit dem? So. Die Lobeshymnen aufgrund der Performance, dass man eine Runde vor Schluss noch um den Meistertitel dabei ist, hat alle der Stefan Helm bekommen. Aber ich möchte jetzt und hier endlich eine Lobeshymne singen auf diese Menschen, die dieses Risiko eingegangen sind und sich sicher auch sehr bewusst waren, wenn das schief geht, werden alle sagen, dann da haben wir das nicht gesagt, die haben keine Ahnung, die trotteln. Nein, ich möchte hier die Lobeshymne wirklich singen. Jürgen Werner und Manuel Lechner, ihr seid sehr weise.
Ich würde sagen, besser danke. Wird der Podcast nicht.
Danke, Paul.
Ich wollte auch sagen, eigentlich können wir jetzt beenden, Jürgen. Diese Lobeshymne, wie kommt die an bei Ihnen?
Ja, freut mich sehr, weil und jetzt nicht, weil er Lobeshymne auf uns gesungen hat, aber ich ihn Freddy sehr als Mensch und vor allem als Fußball-Experten schätze. Und wie Sie ja wisst, habe ich schon andere Zeiten erlebt mit Jürgen Werner raus und Zielscheiben auf den Häusern. Also dann tut das natürlich gut. Ich habe ein ganz schönes Erlebnis vorige Woche da vor dem Stadion gehabt. Da ist ein älterer Herr gekommen im Jogginganzug und Stirnband und hat gesagt, Herr Werner, darf ich Sie kurz aufhalten? Sag ich, ja, gerne. Ich wollte Ihnen sagen, bitte dann so weiter, lassen Sie ihn ja nicht unterkriegen, weil ich habe beschlossen, immer wenn die Austria gewinnt, renne ich 3 Runden ums Stadion und so viel gerannt wie heuer bin ich schon lange nicht mehr. Und habe ich auch sehr nett gefunden. Mein bester Freund aus dem Fußball, der Helmut Wattinger, hat gesagt, er hat sich das Jürgen Werner raus als Klingelton genommen, weil das so melodisch ist. So, du kannst mich gerne.
Ja, aber Helmut Wattinger hat immer besondere.
Meinst du? Genau so ist es. Und nur einmal, also freut mich natürlich, aber das war nicht der Manuel Ortlechen und der Jürgen Werner, sondern es hat sich wirklich da in den letzten 4 Jahren ein Team herauskristallisiert und wie es der Freddy gesagt hat, natürlich der Stefan Hell mit seinem Team, der heute noch sagt, der Fizi hat die letzten 15 Elfmeter verwandelt, einen hat er verschossen und das war der wichtigste gegen Finnland, weil sonst standet man heute nicht so da, weil wir halt wahrscheinlich noch nicht bereit gewesen wären für eine Saison mit einer, jetzt ist ja keine Gruppenphase mehr, sondern eher eine Ligaphase, mit so vielen Spielen. Und man darf nicht vergessen, und der Freddy hat es richtig gesagt, wie wir den Stefan intronisiert haben, wir haben noch nicht einmal die Meisterschaft angefangen und es ist schon an 3 Beinen gesägt worden. Und ich habe immer gesagt, wir haben letztes Jahr 8 neue Spieler gekauft, von die er 7 als Stammspieler eingebaut hat. Und erstens, denke ich, ist eine gute Quote. Der 8. war der Cristiano, der Heimweh gehabt hat und im Winter heimgegangen ist. Aber die anderen 7 haben gespielt, was heißt, dass wir natürlich besser geworden sind, sonst hätten ja die anderen gespielt. Ja? Und dass die aber nun nicht so harmoniert haben am Anfang und das Trainerteam komplett neu war, von Athletiktrainer, Co-Trainer, also auch das hat sie finden müssen und ich denke, man hat es gesehen, dass es eine kontinuierliche Steigerung gibt. Wir haben gegen Sturm Graz im Herbst daheim, da ist 2-0 für Sturm gegangen und ich habe mir gedacht, boah, das kann schlimm ausgehen, bevor die Ausschlüsse waren. Jetzt haben wir dann im Frühjahr 3-mal gespielt und das war Augenhöhe. Wir haben gegen Salzburg auf Augenhöhe gespielt und Rapid gefühlt jetzt im Derby vor 2 Wochen, die haben Zeit geschunden, die sind liegen geblieben. Das Kräfteverhältnis hat sich aus meiner Sicht verändert. Und das gibt dann natürlich auch Selbstvertrauen. Und ich denke, wir haben Spiele Sturm daheim, Klagenfurt daheim, jetzt auch bei Wolfsberg auswärts. Wir haben das dominiert und wir haben dem Gegner unser Spiel aufgedrückt. Und das ist, glaube ich, was sie verändert hat.
Aber was mich noch interessiert, brauchen wir nicht reden. Die Ergebnisse sprechen für sich, dass da vieles richtig ist. Kader, Staff, also Personal, alles klar. Auch der Zuschauerzuspruch ist ja auch gestiegen, gewaltig. Also es gibt ja viele Punkte, die positiv sind. Was mich interessieren würde, ist, glaubst du, dass auch wenn wieder eine Phase kommt, wo vielleicht eben nicht ständig ganz vorne gespielt wird, oder sagen wir es anders formuliert, wo vielleicht einmal 2, 3 Spiele sind, die man auch verliert, wo man es vielleicht auch ein bisschen braucht, dass dann trotzdem alles im Verein so gefestigt ist, dass nicht gleich wieder alles hinterfragt wird? Hat man sozusagen auch gelernt aus den letzten Jahren?
Ja, das hoffe ich. Ja, aber es ist nach wie vor ein fragiles Gebilde, ja, weil halt immer noch in vielen Köpfen ist, da sind die Investoren, da ist der Verein und ich habe von Beginn an gesagt, das muss eines sein, ja, wenn wir erfolgreich sein wollen. Und in den letzten Wochen, Monaten war es so, wir haben da ganz in Ruhe arbeiten können. Aber natürlich ist es auch viel leichter, wenn man Erfolg hat, wie wenn man unten herumkrebst. Und wir merken das, wie du gesagt hast, bei den Zuschauern. Mein erstes Spiel war Dezember 21 gegen Lask, da sind 2800 Zuschauer dort gesessen. Jetzt haben wir einen Schnitt weit über 12.000. Wir haben 8.000 Dauerkarten verkauft. Also aus der Wien ist wieder wer. Aber jetzt, glaube ich, jetzt sind wir genau an dieser Grenze, wo wir sagen müssen, okay, wir haben jetzt einen Stamm gefunden, wir können jetzt Junge von uns einbauen, aber dual müssen wir auch versuchen, Spieler zu kriegen, die wir dann weiter ausbilden können, wo man dann einmal einen Transfergewinn macht, wo man in eine Gruppenphase kommt und dann die Spirale eben in die andere Richtung geht und nicht, wie es bis jetzt war, nach unten.
Jürgen, weil die Anfangszeit ja auch angesprochen wurde und Sie auch gesagt haben, da wurde schon nach vor dem ersten Ligaspiel, beziehungsweise wenn wir das Blau-Weiß-Linz-Spiel noch dazu nehmen, wo Cristiano eben diesen Heber Mach Dragovic noch auf der Tribüne war, dann gab es nach der Niederlage gleich eine Aussprache mit den Fans. Es ist ja richtig schlecht losgegangen. Die Jürgen Werner-Rausrufe, die gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Wie gehen Sie persönlich mit dieser Kritik um? Das möchte auch der Nicky wissen, der uns diese Frage auf Instagram gestellt hat, wenn die eigenen Fans einen persönlich angreifen, kritisieren, auch vielleicht vorwerfen, dass eine Person den Verein übernehmen will, wie stecken Sie das alles weg?
Das ist nicht lustig. Ich habe zum Beispiel in Linz meinen Vater mitgehabt, der 89 jetzt ist, und dann werden die Transparente ausgehört, Jürgen Werner und Ort Lechner raus oder die singen sogar, dann ist das nicht schön. Und ich habe mich natürlich immer gewundert, weil ich immer denke, dann nimmt einer sein eigenes Geld in die Hand, überredet nur ein paar von seinen Freunden und schaut, dass man das wieder auf Kurs bringt. Dem wird man unterstützt, dass ein Verein übernehmen will oder was Schlimmes mit der Austria vorhat. Das kann man mal jetzt abnehmen oder nicht, aber ich will einfach beweisen, dass man mit kontinuierlicher Arbeit, mit den Dingen, die ich über die Jahre gelernt habe, mit einer charakterlich starken Mannschaft, mit einem charakterlich starken Trainerteam viel erreichen kann. Und ich denke, das haben wir dieses Jahr bewiesen. Und die Kritiker sind auch weniger geworden, aber so wie es der Martin gesagt hat, wahrscheinlich, wenn wir dreimal hintereinander verlieren, sind die wieder da. Weil das, glaube ich, ein bisschen in der Natur der Sache ist, dass man, bei uns gibt es böse und gute Investoren und komischerweise wird man das nicht so leicht los. Ja.
Also wenn wir aus sportlich, bitte.
Ja, ich möchte noch kurz was erwähnen und dann ist mein erstes Anliegen auch auf Stefan Helm noch zu bringen. Jürgen, es hätte eine einfache Möglichkeit gegeben. Elon Musk, du hättest nur den Tombola machen brauchen für alle Austria-Fans. Sie müssen unterschreiben, dass sie einverstanden sind mit deinem Engagement bei der Austria und du ziehst dann einen los und einer bekommt 1 Million Euro. Alle, die auf die Schulter geklopft. Also das wäre echt einfach.
Ja, weil erstens, der Musk hat keine Zeit gehabt und das Zweite war, das Interessante war ja, dass bei der Generalversammlung das einstimmig beschlossen wurde. Die Unkenrufe sind erst dort losgegangen, wie wir unpopuläre Entscheidungen getroffen haben oder in der Tabelle nicht so da gestanden sind, wie wir es geglaubt haben. Ja.
Ja. Aber Jürgen, haben Sie mal dran gedacht, bevor wir auf Stefan Helm kommen, noch abschließend dazu schon mal dran gedacht, während Ihrer Zeit bei der Wiener Austria das Engagement vielleicht zu beenden, Ihre Anteile weiter zu verkaufen, zu sagen, okay, da ist so viel Gegenwind, dann bitte macht es euch selber und schaut, ob es besser macht.
Ja, natürlich sind mir die Gedanken zwischendurch gekommen. Ich habe aber natürlich Verantwortung gespürt für Spieler, die jetzt nicht alleine wegen mir, aber schon auch, weil sie gewusst haben, dass das ordentlich und eine Entwicklung gibt, daher gekommen sind. Ich habe meine Sekretärin aus Oberösterreich daher gelockt und ich wollte dort keinen im Stich lassen. Aber es hat schon Tage gegeben, wo ich mir denke, habe ich das wirklich notwendig mit 63 Jahren, dass ich mich da beschimpfen lasse, obwohl ich mein eigenes Geld eingesetzt habe und versucht habe, tagtäglich da im Operativen mitzuhelfen.
Dann kommen wir jetzt zu Stefan Helm, zum Zweiten der Wahl des Trainers des Jahres, nur von Didi Kübauer geschlagen. Jürgen, also hat schon angesprochen, zu Beginn der Saison waren schon die ersten Kritiker da, bevor überhaupt das erste Spiel absolviert worden ist unter Stefan Helm. Wie viel Risiko war dabei bei der Bestellung von Stefan Helm als Cheftrainer der Wiener Austria?
Ja, natürlich war ein Risiko dabei, da der Stefan ja die Young Violets im Frühjahr übernommen gehabt hat und dort von den Ergebnissen nicht so erfolgreich war und alle, die, sage ich jetzt einmal, keine Experten sind wie ihr, die haben natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, warum machen die das? Ja? Und ich habe mir natürlich auch bei uns, wir sind eine AG, wir sind als Vorstände weisungsfrei, aber ich habe mir trotzdem von unserem ganzen Verantwortlichen im Verein, das heißt Präsident, das heißt Chef vom Verwaltungsrat, Chef vom Aufsichtsrat, habe ich mir natürlich schon eine Meinung eingeholt und wir haben dann eigentlich einstimmig entschieden und haben gesagt, wir machen die österreichische Lösung, was natürlich dann geholfen hat, wie es dann nicht so gelaufen ist, dass nicht alle die Nerven weggehauen haben, weil sie alle mitgestimmt haben. Daher, ich habe gewusst, dass das am Anfang holprig wird, aber der Stefan ist ein toller Mensch vor ihm. ist taktisch sehr, sehr klug. Und ich gebe auch zu, wir haben einige Stolze gehabt in der Vorbereitung, vor allem nach dem 7-4 gegen Prag, habe ich ein bisschen die Nerven weggeschmissen. Er ist aber immer kritikfähig geblieben und wir haben das, wir haben uns ausgetauscht. Und ich liebe es, jeden Mittwoch, wenn die Analyse des vorigen Spiels ansteht, der Frankie Schimmer kommt und das ganze Trainerteam da ist, mich dort reinzusitzen und zuzuhören und weiter dazu zu lernen und hier und da auch meinen Senf dazuzugeben.
Das wollte ich gerade sagen, das passt ja ganz hervorragend dazu, auch zum Jürgen insgesamt, weil das für mich, ich meine, bei der Austria kann man sagen, hat es Tradition, dass die, die Geld reingeben, auch kritisiert werden. Wobei, ich auf Frank Stronach komme, muss man sagen, der hat auch sein Self dazu gegeben, aber kann wahrscheinlich dann nicht ganz auf diese fußballerische Fachkompetenz zurückgreifen wie der Jürgen Werner. Insofern ist er eigentlich ein Glücksfall, einer, der alles erlebt hat, Spieler, Trainer, Manager, Berater und Investor. Und dann setzt er sich am Mittwoch auch noch hin und sagt, okay, jetzt hören wir das auch noch an und kann alle Gewicht auch noch seine Erfahrung einbringen. Also ich würde mal sagen, das ist ein Gesamtkomposition, die ja durchaus erfolgreich ist. Und wenn es dann natürlich auch noch Trainer gibt oder einen Trainerstab gibt, der das auch noch annimmt, denn auch das ist ja nicht immer selbstverständlich. Genau. Es gibt auch viele Trainer, die sagen, sie haben alles erfunden und wollen sich überhaupt nichts sagen lassen. Auch das hat es bei der Austria gegeben, gar nicht so lange noch hier. Andere Konstellation war noch nicht der Jürgen Werner, General Manager, um das einmal vielleicht gleich so zu formulieren. Jedenfalls, insofern kann es nur deshalb auch ein Erfolg sein, wenn alle an einem Strang ziehen und wenn natürlich so viel auch Kompetenz einfließt.
Ja, es ist ja so, dass, und man darf das nicht verstehen, dass der Jürgen Werner da erzählt und der Helm muss das umsetzen, sondern der hat durchaus seinen eigenen Kopf und weiß, was zu tun ist. Aber ich sage immer, der Trainer, der muss das nächste Wochenende im Auge haben. Und ich sage es jedem Spieler, du brauchst nicht zu mir kommen, der stellt am Sonntag die auf, wo er glaubt, dass er gewinnt. Er ist ja nicht blöd. Also ob man mehr oder weniger mag, oder er wird die Elf aufstellen, wo er glaubt, dass er gewinnt. Der Sportdirektor sollte die Saison im Auge haben. Ja, was tun wir da, wie schaut es mit Transfers aus? Und aus meiner Sicht muss der Vorstand 3 bis 5 Jahre im Auge haben. Und darum habe ich immer gesagt, wir müssen schauen, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Man darf nicht vergessen, wir haben im ersten Jahr, sind wir Dritter geworden, was fantastisch war. Ja, bisschen mit
fast zu schnell.
Fast zu schnell in einem Schneckenrennen mit WRC und Rapid zum Schluss, weil fast keiner gepunktet hat. Und wir haben in dem Jahr 10 Spieler, also im Rufzeichen 10 Spieler verloren. 6, weil die Verträge nicht verlängert worden sind. Das waren wichtige Spieler wie, weiß ich nicht, DeMarco, Benz, Mattel, Ohio. Da haben wir es eh nicht wehren können, weil der zurückgegangen ist. Dann hat Grünwald und Sutton haben aufgehört. Und die 3 Jungs, wo ich immer denkt habe, boah, da sind wir glücklich gesegnet bei der Austria. Wustinger, Elchevi, Huskovic, alle 3 nicht 1, sondern 2 Kreuzbandriss. Und wir haben nur mal von Null angefangen. Wir haben Früchtel geholt, wir haben Tabakovic geholt, wir haben versucht dort in Ramftl dazu. Wir haben dann versucht, wieder neu aufzubauen. Und ich habe geglaubt, wir sind dort schon am Weg. Haben dann eben den Rückschlag vor 1,5 Saison mit der mittleren Playoff gehabt, wo wir mit 33 Punkten eigentlich die meisten, die wir in den letzten 3 Jahren vor dieser Saison gemacht gehabt haben, bin unentschieden gegen Klagenfurt, wissen wir alle, und sind in die untere Playoff gekommen und das hat einen entscheidenden Riss wieder gegeben. Man hat wieder anfangen müssen. Und jetzt, Gott sei Dank, ist es gelungen, dass das eine Harmonie zwischen Trainerteam, der Mannschaft, die alle gehen jetzt, wie es der Johannes gesagt hat, da gerne in der Früh ins Büro und tauschen sie aus. Also ich habe es ja schon gesagt, jetzt ist gerade klasse, Austrianer zu sein. Und vielleicht gibt es sogar noch ein Happy End am Wochenende.
Also wie bewertest du die Trainerarbeit von Stefan Hellen? War ja auch einer der Kritikpunkte, bevor Stefan Hellen begonnen hat, hatte überhaupt das Format für einen Trainer bei der Wiener Austria. Die Stationen bisher noch eher kleiner gewesen, die Wiener Austria großer Verein, wir kennen diese ganzen Thematiken und bei den Young Violets war jetzt auch nicht groß erfolgreich, Jürgen Werner hat es gesagt. Wie bewertest du das, was uns Stefan Hellen Woche für Woche präsentiert?
Ich werde das verpacken in eine sagen wir so, leise Botschaft. Ich könnte das jetzt auch laut hinausposaunen, aber ich werde es leise.
Bitte nicht wieder singen. Ich wollte gerade sagen, für den Helm hast du keinen Helm-Song.
Na gut, pass auf. 2012-13 ist die Austria zum letzten Mal Meister geworden. Damals unter Peter Stöger. So, wir kennen die Karriere von Peter, das ist jetzt nicht das Thema, aber warum wurde die Austria damals Meister? Und ich bringe es auf den Punkt. Philipp Hosener, der noch auch bei Admira davor war, ist dann zur Austria gegangen, hat in dieser Saison 32 Tore erzielt. Also zwar nicht alle für die Austria, aber dennoch hat er dann den Hauptanteil gehabt daran, dass Peter Stöger mit der Austria Meister wurde. Ich erinnere mich, die Austria hatte kein einziges Spiel gegen Salzburg zum Beispiel gewonnen, war aber am Ende Erster. Was sagt mir das? Du bist als Trainer enorm abhängig von spezifischen Spielern. Peter Stöger hat enorm profitiert von Philipp Hosener. Ja. Hätte Stefan Helm einen Philipp Hosener in der Form von damals im Kader, der auch, sagen wir, 20 Tore erzielt hätte, wäre man schon lange Meister. Heißt also, es gibt eine Balance zwischen Trainer und Spieler, die dem Trainer enorm helfen können. Bei der Austria hat man mit Dragovic einen, der eine enorme Bedeutung hat für das gesamte Konstrukt Mannschaft Austria Wien. Aber er ist natürlich nicht einer, der Spiele dann entscheiden kann, im Sinne mit Tore machen, damit es nicht ein Unentschieden ist, sondern ein Sieg. Und wenn ich jetzt die Bundesliga analysiere, dann sehe ich viele Trainer, aber alle sind abhängig momentan von besonderen Spielern. Sturm wäre mit Pires noch im Kader und der noch spielen könnte, auch längstens Meister. Salzburg, die jahrelang Soriano, Haaland, was weiß ich alles hatten, sind heuer eine Durchschnittstruppe, weil sie haben in ihrem Kader keine herausragenden Leute. Was ich sagen will, die Position der Trainer ist zum einen überschätzt und zum anderen unterschätzt. Unterschätzt wurde Stefan Helm, wenn ihm etwas nicht zugestanden wurde, nämlich fachliche Kompetenz aufgrund seiner Vergangenheit, seiner bisherigen als Trainer. Dass er diese aber haben muss, ist anhand der Performance ohne einen Superstürmer wie Hosener trotzdem noch einen Meistertitel mitzuspielen, sagt für mich, er hat einen Weg gefunden, um ein multifaktorielles Konstrukt zu schaffen. Er ist also eine Mannschaft, die gemeinsam ein Zelt aufstellt und sich da drin wohlfühlt. Und das ist die große Kunst. Und deshalb sage ich, Stefan Helm ist ein hervorragender Mann und ist für mich von dem her auf einer Stufe mit Peter Stöger.
So, ja. Einiges gesagt. Wobei, ich könnte jetzt sagen, als Trainer bist du immer abhängig von Spielern. Ne? Weil wenn die nicht performen, Alfred, dann wird es schwierig. Da kannst du der beste Trainer sein.
Naja, aber bei Salzburg, entschuldige Jürgen, bei Salzburg haben wir 10 Saisonen gesehen. Dort waren einfach die besseren Spieler. Ob das Jässle oder
Rose, Marsch
und so weiter war. Ja. Die haben natürlich alle enorm profitiert von den guten Einkäufen etc. etc. von der neuen Idee, die Ralf Rangnick gebracht hatte, die in Neuland war für viele Teams. Und daher man dagegen kein Mittel wusste, heute ist das gänzlich anders. Das Red Bull Imperium ist zusammengebrochen, siehe Leipzig, die nicht mal in Europa spielen in kommenden Saison, Salzburg, die vielleicht nur Vierter werden. Heißt also, auch dort sind nicht mehr diese klasse Leute und daher ein Trainer wie jetzt, der Pepijn Wijnders heißt oder der neue Thomas Letsch, der auch sehr viel Erfahrung hat, die können auch nicht so performen wie eben noch Jeißle.
Dann jetzt, ein bisschen zusammen.
Ja, passt zusammen und das stimmt. Der Trainer ist eine arme Sau. Er wird über- und unterbewertet gleichzeitig.
Das, ungefähr so wollte ich das auch ausdrücken, lieber Alfred. Und wir hätten nicht diese Spannung in der Meisterschaft in dieser Saison, wenn eine der drei Mannschaften einen absoluten Knipser-Scorer oder was auch immer vorne hätte. Weil ja, das haben alle drei Teams ja gemeinsam, das muss man ja sagen, keinen herausragenden Stürmer, der an die 20 Tore hat, weil es den einfach in dieser Saison nicht gibt, außer Ronny Waldo mit Abstrichen bei Moritz Linz, der die Schützenliste anführt.
Johannes, nicht nur die ersten drei, die ersten fünf, behaupte ich. Wie du sagst, Blau-Weiß-Linz ist in der oberen Playoff wegen Ronny Waldo. Ich sehe es genau wie der Freddy, wenn der Biret da blieben wäre Sturm schon Meister. Und ich sage, es ist natürlich schwierig. Wir haben ja in der Nationalmannschaft auch keinen echten Knipser. Wenn man sich die Landschaft anschaut, die werden immer weniger. Ja. Ich war am Samstag beim Pokalfinale in England und Man City hat einen Haaland und die bringen den Ball nie zur Mitte, weil es immer wie beim Handball rundherum spielen. Dann brauchst du einen außergewöhnlichen Mann, der da trotz weniger Chancen Tore schießt. Und die Leute sind teuer und heißen dann Lewandowski oder Kane. Und dann wundert man sich immer, wann denen der Ball zurückt. Aber für das sind sie dann auch hoch bezahlt. Und ich sage, das ist ein bisschen in der österreichischen Liga das Manko. Es gibt keinen 20-Tore-Stürmer. Man sieht es auch an der Torschützenliste. Das glaube ich, der Ronny Waldo hat 13 und die nächsten haben 11. Was dann, und auch das hat der Freddy richtig gesehen, für uns gesprochen hat, weil wir hinten so sicher waren. Wir haben meistens keine Tore gekriegt und wenn du eine Chance genutzt hast, dann haben sie oft gesagt, na schön, haben sie nicht gespielt, aber sie haben trotzdem gewonnen. Aber diese defensive Stabilität, die natürlich vor allem durch Dragovic, aber auch durch Wiesinger gekommen ist, die hat uns dann oft drüber gerettet und von dort aus kannst du dann auch Spiele gewinnen, wenn du nach vorn echte Nadelstiche setzen kannst. Und wir haben auch, ich habe mit Joachim Steinfest geredet gehabt, wie er noch in Altach-Trainer war, und er hat gesagt, Jürgen, boah, ich habe die zwei besten Stürmer der Liga. Sage ich, übertreibe jetzt nicht. Sagt dann, aber wie die arbeiten, wie die gegen den Ball arbeiten, wie die Gegner Mürbe machen, da geht es gar nicht so, um wie viele Tore die schießen. Aber wir haben für Elfer rausgearbeitet, die der Fitz verwertet hat. Wir haben Standardsituationen rausgeholt. Also das war für österreichische Verhältnisse schon ein gutes Stürmer-Duo.
Da wollte ich nur sagen, ich meine, das hat jetzt beide alles richtig gesagt haben, aber natürlich kann man sagen, Dragovic ist wichtig für die Austria. Wenn der Pires wäre, wäre Sturm vielleicht schon Meister. Ich könnte jetzt ja sagen, wenn bei Salzburg der Kloch immer spielt nicht, der Kjærgaard immer gespielt hat und der Konat sich nicht das Kreuzbandel reißt, dann wäre wahrscheinlich Salzburg auch besser unterwegs und vielleicht sogar ganz vorne. Also ja. Die Problematik haben natürlich alle Mannschaften und ich glaube, das ist auch so. Zu Stefan Helm wollte ich nur sagen, Alfred, da bin ich nicht der Meinung, die Fachkompetenz, die hat der Stefan Helm immer gehabt. Ich glaube, die große Frage war, ist er auch in der Lage, aufgrund der nicht ganz so großen Erfahrung, auch wenn er bei Grasshoppers Zürich war, ist er in der Lage, dann trotzdem zu moderieren, einen nicht einfachen Verein, wo es eben auch verschiedene Strebungen und verschiedene, auch ja durchaus verschiedene Strömungen gibt. Richtungen gibt und kann er dann diese Mannschaft auch dorthin führen, weil er erfolgreich sein muss. Mit anderen Worten, der Jürgen hat ihm die Tür aufgemacht, durchgegangen ist er schon selbst und das hat er mittlerweile eben offensichtlich auch bestanden.
Ja, Martin, da muss ich gleich was erwähnen. Wir haben jetzt unlängst die Premier League angesehen, ja, wer dort Trainer ist. 20 Teams, 18 ausländische Trainer, nur 2 Engländer trainieren in der Premier League. Und dann habe ich mir teilweise eben wie auch bei Stefan Helm angesehen, die Vita. Und ich glaube mir eines, es gibt Trainer der Premier League, die waren vor 8 Jahren noch Spielanalysten. Also, Jürgen, ich meine, du und ich haben einen Fußball erlebt, wo Spielanalyst hat es nicht geben können. Aber Spielanalysten wären plötzlich Manager in der Premier League. Also, damit ist all das gesagt, worüber reden wir. Ja, Stefan Helm ist ein super toller Experte. Genauso wie alle anderen Trainer in der Bundesliga. Die Ausbildung ist gut mittlerweile. Also ich glaube, Kompetenz darf man nicht einem einzigen
abstellen. Ja, auf jeden Fall, das habe ich immer gesagt. Nimm jetzt in Österreich und du gibst die 12 Mannschaften die besten Trainer der Welt. Guardiola, Mourinho, Glasner. Glaubt es mir, einer steigt da.
Systemimmanent.
Ja, obwohl er der beste Trainer vielleicht der Welt ist. Ja? Ja. Also natürlich bin ich von der Mannschaft abhängig, aber und das...
Wobei, Entschuldigung, Jürgen, den Ancelotti bei Rapid, das wäre schon
interessant. War interessant, ja.
In der Ringe.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Natürlich sage ich, ist man, wie es der Freddy richtig sagt, von der Mannschaft abhängig, aber ich glaube und für das bin ich immer gestanden, dass wir gesagt haben, wir müssen einmal eine Idee haben, wie wir es denn machen wollen. Ja? Und dann die Spieler dazu holen, den Trainer dazu holen und nicht, nachdem es schiefgegangen ist, wieder alles über Bord haben und wir fangen wieder von vorne an. Und Und ich denke, und darum bin ich optimistisch, dass wir uns in den nächsten Jahren da in die Top 5 halten können, dass wir sagen, wir haben erst angefangen, der Abu Berri hat voriges Jahr in der zweiten Liga in Israel gespielt. Der ist gekommen und wir haben gesagt, boah, der überspielt drei auf einmal. Und jetzt hat er dann die Defensive lernen müssen, wie er die Löcher zumacht. Und die Unbekümmertheit ist ein wenig weg. Aber das ist sein erstes Jahr in Österreich. Der Sangaré ist jetzt 5 Jahre da und wir schwärmen alle zu Recht. Ja? Aber ich sage, lass den einmal ankommen. Lass den Melon ein zweites Jahr da spielen. Also ich bin schon optimistisch, wenn wir den Weg fortsetzen, dass wir uns da vorne festklammern können.
Irgendwann, Sie die beiden Personalien angesprochen haben, Maurice Melon, da ist ja die Option gezogen worden, die Kaufoption von FC Basel, also der bleibt für die kommende Saison, oder ist da die Idee, den vielleicht gleich weiter zu verkaufen, weil es ja doch den einen oder anderen Interessenten gibt?
Es ist noch nicht ganz abgeschlossen, also es sind noch Details zu klären, aber das Ziel ist, ihn in Österreich zu behalten, weil wir hoffen natürlich, wenn das halbwegs gut geht am Wochenende, dass wir Chancen haben, in Europa wirklich in eine Ligaphase zu kommen. Also wenn man Zweiter wird zum Beispiel, hat man zumindest schon 6 Spiele. Und wenn du eine Runde gewinnst, bist du in irgendeiner Gruppe. Da sind wir dann schon so selbstbewusst, dass wir sagen, das können wir auch schaffen. Aber ich habe schon gesagt, wir haben meiner Meinung nach das Heimspiel gegen Sturm. Bei dem 2-1 haben wir ziemlich auf unseren Limit gespielt. Da sind wir an die 95% herangekommen. Für mich eines der besten Spiele in dieser Runde, weil Sturm auch gut war und das intensiv war. Und dann habe ich gesagt, dann können wir nur mehr besser werden, wenn wir nur bessere Spieler dazu kriegen. Ja? Vor allem in der Breite, dass wir, wenn wir so eine Europacup-Saison machen wollen, dann müsste man natürlich auch in der Breite was tun, sonst sind wir im September miert. Und der Streich hat mir mal gesagt, du musst rotieren, bevor es müde sind, weil nachher bringt es nichts mehr. Und der Ole Glasner sagt immer, der Körper gewohnt sich an alles. Da fahren auch 200 Kilometer jeden Tag mit dem Fahrrad durch Frankreich, weil sich der Körper daran gewohnt hat. Also er kann sich auch an Mittwoch, Sonntag Spiele gewöhnen, weil es bei Bayern München, bei Real Madrid, bei Barcelona sind die das gewohnt, ja, aber wir nicht, weil wir haben es noch nie gemacht. Also müssen wir im Training schauen, dass man dort schon Rücksicht nimmt und eben versucht, den Kader ein bisschen breiter zu machen, dass wir das auch überleben, weil man kann jetzt wieder Heidenheim als Beispiel, die im Europacup ziemlich weit gekommen sind, müssen den Zoll zahlen und spielen jetzt in der Relegation. Und bei Union Berlin war es so und die Großen nicht, weil die sind das gewohnt, aber wenn du dann das erste Mal dort nach langer Zeit wieder dabei bist, dann muss das schon ordentlich angehen.
Und die zweite Personale, Abu Berri, eben erst gekommen vor einer Saison, jetzt wurde mir zugetragen, dass der Berater wechselt, weil er vielleicht den nächsten Step schon machen will. Wann wären Sie schwach? Bei welchem Angebot für Abu Berri?
Ja, man darf nicht sagen niemals, aber das muss schon eine sehr hohe Summe sein, weil, wie gesagt, erstens braucht man, weil der noch in der Entwicklung ist und zweitens glaube ich, wie bei allen, dass man natürlich, wenn wir in der europäischen Auslage sind, dass wir auch bessere Preise erzielen können und die Spieler auch dazulernen können. Und das ist ja immer, auch bei der gesamten Budgetdiskussion, das bedingt sich ja immer ein bisschen, wenn ich Europacup spiele, umso leichter kann ich Spieler verkaufen, ja. Aber du musst da eine ordentliche Rolle spielen und wir dürfen nicht jetzt in Ausverkauf gehen und fangen wieder von vorne an. Also das sollte nicht der Fall sein.
Und genau auf diese Position von Abu Berri wurde laut holländischen Medienberichten schon als Spieler verpflichtet von der Wiener Austria. Anuel El Asusi, der steht schon länger auf der Liste, auf der Scouting-Liste der Wiener Austria, bei Zwolle gespielt, defensiver Mittelfeldspieler, Sechser.
Und da spielt er noch hin?
Er hat sich aber schon verabschiedet von der Mannschaft. Kann man Innenverteidiger spielen? Ist das einer, der die Austria in der Breite weiterbringt oder in der Spitze weiterbringt?
Ja, erstens müssen wir kriegen. Ja. Und das Zweite ist, nein, das glauben wir schon, wie du gesagt hast, ist vielseitig einsetzbar von Innenverteidiger bis Nummer 10. Also das wäre schon ein Target für uns. Aber auch eben, muss ich ja zusagen, B, müssen wir es sich leisten können. Denke aber schon, dass uns das besser machen würde. Und wir dürfen auch nur von außen echt Spieler nehmen, die uns besser machen, weil wir haben auch einen eigenen Nachwuchs und heuer haben mit Ewe Made, Alexa Maybach, 16 Jahre, 17 Jahre, 18 Jahre debütiert. Und das muss man natürlich nachhalten. Ja? Und wir haben ein paar, die danach in den Startlöchern stehen. Und ich glaube, das ist immer der Balanceakt, dass du sagst, ja, sind die dann schon reif für die erste, für den Europacup. Aber je besser die Mannschaft intakt ist, umso leichter kann man dann auch einen Jungen einsetzen. Und der Maybach hat mit 16 Jahren 5 Spiele vom Beginn gemacht und ich glaube bei 10 eingewechselt, ich weiß jetzt nicht auswendig. Und ich denke, das ist schon ein guter Schritt in dem Alter und dann wird es wieder mal auf und ab geben. Aber ich denke, das darf man nicht vergessen, dass man da auch unsere Jungs einbauen.
Aber das heißt ja, wenn ich auch höre, ich meine, wir reden ja schon öfter drüber, Sechser braucht die Austria und auch soll in der Spitze breiter werden, möglicherweise, wie du gerade gesagt hast, Jürgen, nur dann Spieler verpflichten, die auch sofort helfen und auch das Niveau heben. Aber das bedeutet ja, dass es auch finanziell möglich ist. Du hast ja schon gesagt, die Austria ist nicht mehr im Krankenhaus.
Ja, da muss man ehrlich sein, natürlich kann die Austria gute Gehälter bezahlen. Ja. Wir haben halt Mühe, wenn es um hohe Ablösen geht. Da können wir nicht mithalten. Und wir sehen natürlich auch, aber das geht nur nicht der Austria so. Ich nehme an, dass das bei Sturm, Rapid, LASK, jetzt nehme ich mal Salzburg raus, dasselbe ist, wenn sich nur ein zweiter Bundesligist aus Deutschland einschaltet, dann sind wir schon Zweiter. Das haben wir jetzt erlebt. Beim japanischen Spieler hat sich dann Red Bull Salzburg eingeschaltet und wir waren draußen. Beim zweiten hat sich der Hamburg SV eingeschaltet und wir waren draußen. Obwohl ich glaube, dass wir sehr, sehr früh dran waren. Aber wenn es dann aufs Geld drauf ankommt, dann müssen wir da noch immer die kleinen Brötchen backen.
Jürgen, ich hätte eine Frage. Und Martin, du musst mich ein bisschen unterstützen. Wir haben es von dir gehört, perspektivisch soll die Austria sich jetzt in den nächsten Jahren immer etablieren unter den Top 4, vielleicht 3, 4 oder so weiter. Das heißt für mich, das bedeutet auch eine Kaderevaluierung. So, jetzt steht man am Ende der Saison und Martin, ich glaube, es sind 3 Möglichkeiten gegeben, um sich für einen internationalen Wettbewerb oder ihn zu qualifizieren. Ich glaube, Platz 2 oder Platz 1 wäre Champions League Quali.
So ist es.
Wenn der WRC unter den Top 2 kommt und man wäre sozusagen gleich hinter dem WRC gereiht, würde man die Europa League Quali spielen, ne? Den Platz vom WRC übernehmen, sozusagen.
Ja, aber ist fast nicht mehr möglich.
Ja, ja, genau.
Richtig schon.
Ja, ja. Ja, unentschieden. WRC spielt unentschieden und die Austria verliert gegen Blaues.
Ja, und Salzburg verliert auch.
Also, ja, und Salzburg muss auch erst gewinnen. Ne?
Aber das ist sag mal. Möglich ist. Also, es gibt die 3 Möglichkeiten und auch Conference League ist auch eine Möglichkeit.
Genau. Aber der, ich wollte nur sagen, weil der Junge gesagt hat, er will in eine Liga-Phase kommen, dann ist möglicherweise zwar ein langer Weg, die Conference-League-Qualifikation, aber möglicherweise der leichteste. Das wollte ich nur dazwischen
noch ein. Na, und da schließe ich gleich an, Martin, meine Frage, Jürgen. Wenn es also feststeht, für welchen Bewerb sich die Austria qualifizieren könnte, würde das bedeuten, dass man unterschiedlich viel Geld in die Hand nimmt, um den Kader zu verbreitern bzw. zu verdichten und auch in der Qualität zu erhöhen? Sprich, Champions League Quali wird man mehr investieren in den neuen Kader, als wenn es nur um die Conference League Quali ginge.
Ja, ist richtig, Freddy, aber das wissen wir schon hoffentlich am Samstag. Ich bin immer ein Fan davon, wenn wir zum Training wieder anfangen, dass 99% der Mannschaft stehen. Also, dass man sie, wenn man dann endgültig weiß, schafft man Quali oder was, dass man sie einen Schuss offen lässt. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, gerade wenn es eingespielt werden willst und wenn die keinen Nachteil haben, sollen die da dazukommen, sollten beim ersten Trainingstag zumindest der 99% der Mannschaft dastehen. Und das versuchen wir jetzt gerade wieder, weil ich mir denke, Oft ist es so, dass die anderen nur einkaufen, dann haben wir schon 5 Punkte. Also das wäre das Ziel. Aber es gelingt oft nicht so, oder dann hast du wieder Absagen. Ich denke aber trotzdem, dass wir da schon auf einem guten Weg sind. Wir haben genaue Vorstellungen, welche Position, welche Voraussetzungen brauche ich für diese Position und natürlich, was können wir sie leisten, und das hat den Kandidatenkreis eingeschränkt und dort fischen wir gerade.
Also um vielleicht die beiden Spieler, die angesprochen wurden, Sota Kitano ist der Japaner, der wohl zu Salzburg gehen wird, und wenn ich es richtig habe, Yusuf El-Kashati ist der sich dann doch Richtung HSV orientieren wird. Zweite holländische Liga, ist das richtig? War das Noah Botic? Einer von den beiden, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Jürgen, helfen Sie mir mal weiter.
Beide werden sich anders orientiert.
Okay. Aber jetzt ist natürlich die Frage, die sich sehr viele...
Die fragen mich immer, wo Sie aber die Namen her.
Ja, das ist unser Geheimnis. Sie haben sicherlich auch das eine oder andere Geheimnis, das Sie uns nicht verraten werden. Es fragen sich natürlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, aber die Wiener Austria, die schreibt der Minus. Wie kann die sich überhaupt irgendetwas leisten? Wie viel Budget haben Sie denn eigentlich als Sportvorstand? Vielleicht sogar wie viel Budget mehr? Hat der Stadionverkauf irgendeinen Einfluss darauf? Wie stellt sich das Ganze Bild dar?
Nein, es ist so, dass wir natürlich hoffentlich beim Budget durch den Stadionverkauf, dass die Miete niedriger ist, wie die Zinsen, die wir zurückzahlen haben müssen, wie die Abschreibung, dass wir ein bisschen mehr zur Verfügung haben. Aber ich denke, man muss beachten, dass wir immer nur ein negatives Eigenkapital haben und das versuchen natürlich runterzukriegen. Wir werden auch bei den Gehältern hoffentlich nicht viel mehr brauchen wie in dem Jahr davor, weil natürlich wir werden ja nicht den Kader weiter aufblähen, sondern eigentlich ersetzen. Ja? Es ist immer so, dass natürlich, wenn du eine Ablösesumme zu bezahlen hast, wie es jetzt beim Melon notwendig wäre, kannst du das natürlich auf die Laufzeit abschreiben. Wenn das so gelingt, wie wir es vorhaben, haben wir auch vernünftige Raten, die nicht in einer Saison abzuzahlen sind. Also wir versuchen dort schon nicht narrische Sachen zu machen, aber trotzdem uns zu verstärken.
Aber vielleicht muss man erklären oder sagen eigentlich, dass es geht ja immer um die Liquidität, ne? Auch für eine Lizenz. Man kann ein negatives Eigenkapital haben, aber wenn ich natürlich nachweisen kann, dass ich alle bedienen kann, alle Kredite, wie Heiselbauer,
ja,
dann funktioniert es. Sonst hat man ein anderes Problem, weil sonst geht man irgendwo.
Genau.
Und wir hätten mehrere Vereine in ganz Europa ein Problem, wenn es nach dem gehen würde, die ganz große Namen haben.
Aber ich wollte sagen, Stefan Helm, wird der nicht teurer? Oder muss man den jetzt schon jetzt einen neuen Vertrag geben, weil der ist ja nächsten Sommer läuft der Vertrag?
Nein, weil wenn man jetzt verhandelt, wird es teurer.
Eben.
Wir rennen dann im September.
Wie sitzt der Stefan auch so?
Ja, nein, ich glaube auch nur mal, dass wir da so ein Verhältnis haben, dass wir ganz offen diskutieren können, dass Stefan weiß, was er an uns hat. Wir wissen, was wir an ihm haben, und das ist ja nicht nur er, der Wegi, der uns, sage ich, im Vorjahr da in die Relegation gebracht hat und wirklich einen ganz wichtigen Part hat, der Christoph Glatzer, der 100 Jahre schon bei der Austria ist. Also es ist echt ein lässiges Team, das auch harmonisch arbeitet. Wir haben jetzt eingeführt mit gemeinsamen Frühstück, gemeinsamen Mittagessen, haben in der Physioabteilung erhöht. Also wir haben schon versucht, wir haben ein Schlafseminar gemacht, wir haben schon versucht, den Profis rundherum auch was zu bieten, dass das in der Regeneration, dass das in der Vorbereitung, ich glaube, das wird immer wichtiger. Der Olli Glasner hat mir jetzt gesagt, dass der Olli See ihren Chef Physio abgeworben hat, weil er den für sich selber nach München mitgenommen hat. Und er hat nur einen Athletiktrainer angestellt, er hat nur einen Nutrition-Mann angestellt, er hat nur seinen Berater und einen Friseur mitgenommen. Also die großen Spieler werden immer mehr Ich-AGs und versuchen aber dort schon ihren Körper für die jetzigen Anforderungen herzurichten. Und das möchte auch unsere Spieler vermitteln.
Und welchen Spieler hast du mitgenommen von der Insel für die Austria?
Nur keinen, die waren wir jetzt da.
Ich wollte gerade sagen, Olise hat offensichtlich mehr Budget als Jürgen Werner.
Ja, das ist so.
Ja. Aber Jürgen, gleich auf die Zukunft gesehen, weil die Austria immer Teil des Österreicher-Topfs war und das auch ein großes Diskussionsthema ist bei vielen Vereinen. Ist es so, dass weiterhin die Wiener Austria von dem Österreicher-Topf partizipieren will oder sagen Sie, in der kommenden Saison, das ist keine Pflicht?
Nein, wir wollen auf jeden Fall partizipieren und nicht nur wegen dem Österreicher-Topf. Ich bin einfach davon überzeugt, dass man in der Kabine Deutsch reden sollte und wenn der Großteil der Spieler Österreicher sind, dann ist das auch meistens gegeben. Man wird immer wieder Ausnahmen machen und manche Positionen, wenn ich in unsere Akademie schaue, da haben wir Mühe, U18, U16, da muss man wahrscheinlich im Ausland schauen, aber ansonsten wollen wir schon auf jeden Fall im Österreicher-Topf schauen.
Und weil Sie auch die Physioabteilung angesprochen haben, da kann man, glaube ich, auch ein Lob der Wiener Austria aussprechen, denn wenn man auf die gesamte Saison blickt, hat die Wiener Austria unglaublich wenige Verletzungen muskulärer Art bei Schlüsselspielern. Also es gibt auch eine Statistik, die da sehr interessant ist. Ich glaube, es sind 420 verpasste Tage im gesamten Kader aufgrund von Verletzungen und der WRC hat 450. Das sind in der Liga sind das die beiden Teams, die am besten haushalten, sagen wir mal so, mit Verletzungen und Co. Also da ist sicherlich auch ein großer Faktor, weil Schlüsselspieler eigentlich nie out waren.
Ja, du hast völlig recht. Also wir haben auch die Statistik gekriegt, dass wir die meiste Verfügbarkeit der Spieler gehabt haben, was auch wichtig war, weil wir eben nicht so einen breiten Kader gehabt haben, zwar am Papier mit den Kooperationsspielern, aber nicht so einen breiten Kader gehabt haben. Es ist auch so, dass wir in der Athletik, weil man ja natürlich da auch die Statistiken von den anderen kriegt, immens aufgeholt haben seit Sommer in den intensiven Läufen und da, wo Sturm Graz und Salzburg nur vor uns war, da sind wir jetzt mittendrin. Ich glaube, dass das eben, wie du sagst, von der Physioabteilung, aber von unseren Athletiktrainer wirklich eine gute Arbeit war.
Und Jürgen, wenn ich Sie da schon im Podcast habe, ein Thema, das auch immer wieder interessant ist, Sie können sich vielleicht jetzt denken, Marco Ramos. Der hat sich ein Comeback gegeben in dieser Saison. Unglaublich, dass der nach dieser Leidensgeschichte wieder Fußball spielen kann. Aktuell ist er aber bei den Young Violets und versucht halt dort wieder in Tritt zu kommen. Wie sehen Sie seine Situation?
Ja, ich glaube, dort haben wir ein bisschen einen Fehler gemacht. Das, was wir jetzt entschieden haben, hätten wir im Winter machen sollen. Wir haben ihm im Herbst gesagt, das ist ein Bonusherbst und im Frühjahr steigst du voll ein. Aber Welle zum Melon, wir haben gerade 10 Spiele hintereinander gewonnen gehabt. Also an dem ist nicht gerüttelt worden schon. Und im Trainingslager, wir haben eine relativ kurze Vorbereitung mit nur 3 Testspielen gehabt. Das war für den Rago, sogar für den Gruber Andi, war das schwierig, weil es war jedem klar, wenn wir Meisterschaft gestartet haben, werden die 2 wieder spielen. Und dann hat es eben nur Minuteneinsätze gegeben und dann hat man gesagt, das bringt nichts. Der muss wieder in Shape kommen. Und das kriegst du nur mit Spielen. Das kriegst du mit Situationen in Spielen. Und dann hat er aber das Tor im Cup gegen Sturm geschossen. Dann haben wir gesagt, nein, er soll da lieber bei der ersten bleiben. Und wie gesagt, im Nachhinein wäre es klüger gewesen, ihn dort schon von Beginn ein paar Mal 60, 70, 80, 90 Minuten spielen lassen und dann wieder zu uns dazu. Aber jetzt glaube ich, die Werte werden von Spiel zu Spiel besser und ich hoffe natürlich, dass er die Kurven noch ganz kratzt.
Und dann noch 2 andere Kadernamen, damit wir das auch noch abgehandelt haben, weil Sie gerade Andreas Gruber angesprochen haben, dessen Vertrag läuft aus im Sommer. Er ist wahrscheinlich mit der Situation jetzt nicht ganz so zufrieden, hat doch den einen oder anderen Scorerpunkt gesammelt. In der Saison kommt er aber nur von der Bank, weil halt Melon und Prelitz gesetzt sind. Wie soll es mit ihm weitergehen? Und, also will er überhaupt verlängern, will die Austria mit ihm verlängern? Und die zweite Frage, Murat Huskovic wurde auch schon angesprochen, Leihe zu Hartberg. Ist jetzt nicht ganz so aufgegangen, wie es sich wahrscheinlich die Austria erwünscht hat. Wie sehen die Zukunftspläne mit Huskovic aus?
Nein, das ist bei beiden gleich. Da ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. es ist so, dass Ruskovic hat eh nur einen Vertrag, der Andi nicht. Und ich kenne ihn Andi jetzt seit 6, 7 Jahren. Ich weiß, was er kann. Aber ist natürlich auch eine Frage im Gesamtbudget, was wir uns leisten können, was wir uns leisten wollen. Ja? Und da haben wir noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Der Ruskovic kommt einmal zurück und auch dort muss man schauen, wie sich unser Kader zusammenstellt, ob nur mal allein in Frage kommt oder ob man wieder eingliedert. Das haben wir uns noch offen lassen.
Und dann binde ich jetzt noch halb für Tat ein. Fredl, wir haben jetzt so viel über Namen gesprochen, aber irgendwie ist ein Name mir wirklich gefallen. Ein Name, der bei der Wiener Austria beim Trainingsschalter übrigens nicht dabei war, also nicht bei den 99% beim Kader dabei war, der allerdings einen Riesenanteil hat, wurde immer wieder erwähnt. Vielleicht ist er nicht der Scorer, aber er ist ein Spieler, der 20 Tore verhindern kann und wahrscheinlich auch 20 Tore verhindert hat in dieser Saison. Und das ist Alexander Dragovic, ein Spieler, der wahrscheinlich auch diese Siegermentalität, diese unglaubliche Arbeit, diesen Arbeitsethos bei der Wiener Austria reingebracht hat. Wie ist das zu bewerten, dass Alexander Dragovic in der Saison so spielt, wie Alexander Dragovic für die Austria spielt?
Das ist höchstens zu bewerten. Ich glaube, von der defensiven Angelegenheit in der gesamten Liga ist er eine herausragende Figur gewesen. Aber, und das Aber bezieht sich darauf, dass er nicht nur für sich alleine verantwortlich ist, da ist er nur hauptverantwortlich, aber er hat mit Blavotics neben sich, mit Handel, auch Spieler sozusagen weiterentwickelt. Die haben sich im Laufe der Saison auch wirklich selber verbessert. Das heißt, die Wirkung, die Dragovic hatte, war ja nicht nur singulär auf ihn selber bezogen, großartiger Verteidiger, gut beim Hinausspielen, ein Leader in der Kabine, sondern er hat noch im Kader selber die Qualität erhöht im Bereich der Verteidiger. Daher die Idee, ihn jetzt im Sommer verpflichtet zu haben, Sommer vorigen Jahres, das war eigentlich eine Königsidee für den Verlauf der Saison.
Eine Königsidee, Jürgen, die wohl auch nicht ganz billig war. Ich würde aber vorher noch gerne Martin Konrad einbinden. Und zwar die Leistungen von Alexander Dragovic haben dann eben auch einem Philipp Wiesinger die Möglichkeit gegeben, wieder heranzukommen an sein Leistungsmaximum. Unglaublich wichtiger Spieler. Wie siehst du prinzipiell die Defensivreihe der Wiener Austria im Liga-Vergleich?
Ja, dann gibt es ja auch noch Galvao und dann hat man Willöf oder Genusch und Ranftl. Ja, also ich glaube, so wie wir schon gesagt haben, im Sturm gibt es auch für die letzte Reihe hinten vom Torhüter, das ist für die österreichische Bundesliga, für diese Ereignisse dort eben Top 3 und deswegen spielt auch die Austria da mit. Sicherlich die Position im zentralen Mittelfeld und eher im defensiven Bereich ist jetzt auch nicht so breit besetzt und deswegen wird ja da auch, wie wir schon gehört haben, sortiert und vielleicht auch nachjustiert. Aber was Alex Dragovic da betrifft, ist ganz klar. Ich würde so sagen, das habt ihr auch schon erwähnt, ohne ihn wäre wahrscheinlich nicht nur, weil der Alfred gesagt hat, einen Stürmer braucht man vielleicht, man braucht aber auch jemanden, der Chef auf dem Platz ist, aber nicht nur auf dem Platz, sondern wie wir auch wissen, ist ja der Alex Dragovic ein bisschen mehr. Er ist ein Vorbild, er ist ein Leader, der beim Training auch zeigt, egal ob er Kraftkampf ist oder so, wie wichtig er ist und ob können sich manche ja aufrichten oder auch erkennen, warum man dann auch sieht, wo er überall gespielt hat, welche Titel er gewonnen hat, dass das nicht von ungefähr kommt. Und da ist er natürlich eine ganz wichtige Personalie gewesen, wenn er dann auch noch sehr manchmal emotional noch Schlusspfiff gegenüber dem Schiedsrichter im Griff hat, dann wird er noch ganz, ganz ein großer.
Wollte ich gerade sagen, zu 99% ein Vorbild, ein Leader, nach dem Cup-Out sicherlich nicht vorbildlich, wie sich da verhalten hat Alexander Dragovic. Irgendwie bewerten Sie das, was ein Spieler wie Alexander Dragovic in die Mannschaft gebracht hat? Sie haben ja bei der Verpflichtung eine Idee gehabt, was Sie sich von ihm erwarten, was er bringen soll. Wie das jetzt alles umgesetzt wurde, hat er diese Erwartungen erfüllt oder sogar übererfüllt?
Naja, hat es bei Weitem übertroffen. Ihr wisst selber, wir haben es schon ein Jahr vorher probiert, wir haben es dann im Winter probiert und dann war ich schon sehr, sehr glücklich, dass wir A, das stemmen haben können und B, dass sie er dann für uns entschieden hat, obwohl er viel weiter weg, viel mehr verdienen hätte können. Aber die Liebe zur Heimatstadt Wien und zur Austria Familie da, hat dann Gott sei Dank überwogen. Und ich schaue ihm im Training zu, ich schaue ihm neben dem Platz zu, ich schaue ihm beim Match zu. Und ich kann ihm Freddy nur recht geben, für mich ist er der beste Verteidiger, der derzeit in Österreich spielt. Vor allem auch beim Spielaufbau. Ich sage immer, seine Eishockey-Pässe, die musst du erst nachmachen. Und wie du gesagt hast, der hat die rundherum, ob es jetzt Handel, Wisi, Blavotic, Galvao, die hat er einfach mitgezogen. Und die sind auf einem anderen Level. Ich habe immer gesagt, der Tim Blavotic hat mir gesagt, ja, warum haben sie den geholt von Ried? Und ich habe immer gesagt, der hat dort 6 Tore geköpft, der hat einen Spielaufbau gemacht, aber wenn er nur über 7 Minuten reinkommt, dann wird er es nicht zahlen können. Und Nemanja Dragovic hat er dann 10 Spiele am Stück und da haben wir mal gesagt, na, der kann es eh. Und wenn er dann ein Vertrauen hat und dort spielt, dann ist das natürlich ein super Bundesliga-Fußballer. Und dort, glaube ich, wie es der Martin gesagt hat, das war einfach unser Prunkstück. Ja, wir haben dann mit Abstand die wenigsten Tore gekriegt und da haben wir mit ein paar noch gehadert. Gegen Rapid zum Beispiel, wir haben in 30 Runden ein Corner-Tor bekommen und kriegen dann im Derby 2. Warum auch immer, es hat halt gerade zusammenpasst. Und daher sage ich, nein, dort haben wir keinen Handlungsbedarf, aber auch dort wollen wir schauen, dass wir uns auf Sicht verjüngen können und werden dort eben schauen, dass wir Junge nachziehen und dass man die heranführt, wenn die mit einem Dragovic trainieren dürfen, dann ist das natürlich was anderes. Und ich sage es immer wieder, der Mann hat 100 Länderspiele, das hat man nicht umsonst.
Ja, apropos Verjüngung.
Die schaffen wir miteinander nicht, Freddy.
Na, zuschauen.
Ja, Martin und ich können euch da nicht weiterhelfen.
Ja, leider.
Das muss man ganz ehrlich sagen. Für jungen Lukas Delmau, wie der wohl den Verein verlassen hat, in einem Interview mit einem brasilianischen Medium gesagt, dass es wahrscheinlich Zeit ist, wieder zurückzukehren nach Brasilien. Apropos, weite Reise, wobei so weit war die Reise jetzt nicht. Jürgen, Sie haben eine Reise angetreten in den letzten Tagen und zwar nach Wembley. Nach London, Wembley Stadion, haben sich dort das FA Cup Finale angesehen. Oliver Glasner, ehemaliger Trainer, hat dort gecoacht, hat etwas Hervorragendes geschafft, nämlich den FA Cup zu gewinnen. Axel Tata hat dann gesagt, die Fußstapfen, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Ernst Happel hat er damit ausgefüllt, vielleicht sogar übertroffen. Wie ist das alles zu bewerten, Jürgen, was Oliver Glasner da mit Crystal Palace geleistet hat?
Ja, ich bin im Freddy seiner Meinung, ich finde das sensationell. Man darf nicht vergessen, in den letzten 4 Jahren oder 3 Finale erreicht. Europacup-Finale, DFB-Cup-Finale und jetzt englisches FA-Cup-Finale. Und Crystal Palace hat, glaube ich, seit 1916 oder was nichts mehr gewonnen. Er ist voriges Jahr 10. geworden, was noch nie waren. Er hat heuer auch nur Ziel ausgegeben, dass sie einen 9-Punkte-Rekord schaffen, das wären 50 Punkte, jetzt haben sie 49 und haben nur 2 Spiele. Ich glaube, heute wird es nichts werden, weil die waren Sonntag schwer unterwegs. Ich sage, das kann man nicht hoch genug einschätzen, was er dort gemacht hat. Und dort gilt dasselbe. Er hat seinen Weg im Kopf und scheidet rundherum die aus, die den Weg nicht mitgehen wollen. Und die mitgehen wollen, die Gewinner und dann setzt er das um, auch wenn man oft die Mannschaft schwächer ist oder ihr werdet es eh mitgekriegt haben, die haben 80% Ballbesitz gehabt in City. Aber es war schön zu sehen, wir haben unseren ganzen Aufsichtsrat mit eingeladen und es war eine tolle Stimmung, tolles Erlebnis und auch für unsere Aufsichtsräte, dass man ein bisschen enger zusammenrückt und schaut, wie man unseren nächstjährigen Europacup-Gegner beobachtet.
Quasi ein Teambuilding-Ausflug.
Ja. Umso mehr schmerzt es dann, dass man selbst nicht im österreichischen Cup-Finale war.
Ne? Ja, das ist die Wunde in der heutigen Saison, die sich nur langsam schließt. Ich habe gesagt, wir waren zweimal in der Saison Erster und dann haben wir die nächste Partie verloren. Also haben wir gesagt, jetzt ist gut, wenn wir nicht Erster sind vor der letzten. Aber es war bei Hartberg schon belastet, die Fans. Rundherum hat man, die haben schon alle die Hotels in Klagenfurt gebucht. Man war sich sicher, scheinbar zu sicher. Und ja, das schmerzt schon noch, weil das war natürlich eine gute Chance. Aber ich sage jetzt, egal wie es jetzt am Wochenende ausgeht, wir waren dann im Cup-Semifinale, viele sind im Viertel- oder im Achtelfinale ausgeschieden. Also es ist nur schade, dass man daheim die Chance verhaut hat. Aber auch auf das ist eigentlich in der Saison positiv zu bewerten. Wir haben eine Siegesserie hingelegt, wo wir 10 Spiele hintereinander gewonnen haben. Also nicht unentschieden, sondern wir haben alle gewonnen. Also das ist auch eine mentale Stärke und eben eine defensive Stärke. Wie vorher schon gesagt, ich glaube schon, dass wir sie richtig, richtig entwickelt haben seit dem Vorjahr.
Jürgen, ganz kurz nur, weil ich dich nicht vorher unterbrechen würde, das würde mich noch interessieren bei Oliver Glasner, deine Einschätzung, nicht nur als Freund, sondern als Fußballfachmann in den letzten Jahrzehnten, wohin kann der Weg noch führen?
Überall hin. Ich weiß, dass 2 Top-Top-Clubs ihm schon Angebote gemacht gehabt haben.
Ja, letztes Jahr, wissen wir alle im Frühjahr. Da war er erst kurz bei Crystal Palace, aber das war falsches Timing, ne?
Ja.
Jetzt wäre er jetzt deutscher Meister.
Ja, es würde mich nicht wundern, wann das in England passiert. Jetzt sehe ich eher Tendenz, dass er dort bleibt. Aber im Olli geht es immer um Entwicklung. Und das ist wie bei Austria, wenn HSV kommt, sind wir wahrscheinlich Zweiter. Wenn die bei Gue oder Ese jetzt einer von den Top 6 Clubs kommt, werden sie keine Chance haben, dass sie den halten können. Und dann ist es halt immer schwierig, dass du den nächsten Entwicklungsschritt machst. Aber ich glaube, jetzt mit dem Europacup haben sie was erreicht, was in Crystal Palace noch nie war. Und die Fans sind dort wirklich enthusiastisch. Also mag Schlimmeres passieren, wie wenn man bei Crystal Palace Trainer ist.
Alfred, du wolltest dich da noch einmengen.
Ja, ich möchte erinnern, dass Oliver Glasners Trainerkarriere ja bei Ried begonnen hat, sozusagen als Cheftrainer. Davor war er zwar bei Red Bull noch, aber bei Ried zum ersten Mal als Cheftrainer war, und das ist irgendwie nicht so rund gelaufen. Und er ist dann zu dem LASK gekommen und er hat aber die
erste Saison.
Ja, wollte ich gerade sagen, die erste Saison, wo man den Aufstieg wollte, ist ja nicht gelungen. Das hat damals der SK in St. Pölten gemacht, aber ja. In Linz ist man ganz ruhig geblieben. Weil man hat gesehen, was man für einen Mann vor Ort hat, der wird diese Sache bereinigen und dann wird man eben nächste Saison schaffen und so ist es geschehen. Und was dann in der Bundesliga geschehen ist, haben wir alle noch im Kopf. Das war ein Traum, wie der LASK damals aufgetreten ist und der Oliver Glasner und welche Spieler er gepusht hat, überhaupt an ihr Leistungsvermögen zu gehen. Frank, ich möchte etwas ergänzen.
Dass in Linz mittlerweile die Ruhe vorbei ist.
Ja, das ist ein anderes Thema.
So hast du gesagt.
Sagen will, ist ja, er hat dort auch mit Michael Angerschmidt und Ronny Bohlmeier Helfer dabei.
Wegbegleiter,
Assistenten, die ihn wirklich super unterstützen, weil wenn du im Ausland bist, dann brauchst du wirklich ein Gefühl mit deinen Mitarbeitern, dass du dich auch heimlich und wohl fühlst. Ja, ich kann mich noch erinnern, selber als ich im Ausland war, das war immer nie so einfach. Wenn man also dort ist und dann vielleicht keine gute Stimmung hat im Trainerteam. Aber zwischen diesen dreien dürfte alles gepasst haben. Und Angerschmidt und auch Bohlmeier sind auch super Trainer, nebenbei gesagt. Daher, die ganze Person Oliver Glasner, der aus meiner Sicht wirklich in die Fußstapfen von Ernst Happel getreten ist, aus dem einfachen Grund, weil Ernst Happel hat die Erfolge gefeiert 1970 und später mit dem HSV. Da war der Fußball gänzlich anders strukturiert als heute. Ich habe schon erwähnt, Premier League 18 ausländische Trainer, nur 2 Engländer. Heißt also, das war zur Zeit von Ernst Happel unmöglich. Da hat es nur Engländer gegeben in der englischen First Division. Damals war es noch First Division. Also unterm Strich, die Erfolge, die Oliver Glasner geschaffen hat mit seinen beiden Begleitern, die sind einzigartig.
Bogatetz ist mittlerweile auch dabei, Alfred, das dürfen wir nicht vergessen.
Was würde ich sagen, Jürgen Werner, haben Sie da was ausverhandelt eigentlich? Eine Prämie, eine Cup-Siegerprämie, weil Bogatetz ist ja von der Austria mehr oder weniger gewechselt.
Ja, nein, schwerer Managementfehler. Ich habe nicht ziehen lassen.
Aber das war doch mein letzter Sohn geworden. Und Rudel die Marie fällt dir mit Grüße, bin ich nicht so
vorgestellt. Auch wir haben das nicht gedacht. Aber das habe ich wieder sehr, sehr clever vom Olli gefunden, weil er gesagt hat, erstens, der kann ein bisschen Englisch von uns, wenn es da mit dem Arzt ein spezielles Thema über Verletzung zu reden gibt. Zweitens, erkennen die alle an, weil er eben Premier League gespielt hat. Und drittens ist, ihr kennt es im Bogalole, der Arbeitstier ist und ihm dort auch noch mit Spezialcoaching zur Seite steht. Ich glaube, dass das wieder ein cleverer Zug war.
Und man darf nicht vergessen, der Oliver Glasner hat natürlich gerade um die Jahrtausendwende einen Trainer gehabt bei der SV Ried, der natürlich auch entscheidend war für seinen weiteren Karriereweg, oder?
Der Heinzmann.
Nein, er ist beim Podcast gerade live dabei.
Ach so.
Der Friedrich.
Alfred Tata.
Naja, man muss ihn Oliver mal fragen, aber...
Bin ich sehr dafür.
Aber Freddy, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber beim Hochhauser 1 war ich ein paar Mal dabei. Dort hat er schon als Spieler, wie ein Trainer denkt. Er hat schon immer hinterfragt, die Dinge.
Du, ich kann mich erinnern an Folgendes. Wir haben einmal gegen die Admira gespielt und ich habe mir in den Kopf gesetzt, bei der Admira ist auf Stöger und da war noch ein Zweiter. Michel und Oliver, ihr zwei nennt den Kantare, Manndeckung. So, wir haben dann verloren. Der Klaus Altinger, Sportdirektor, hat völlig durchstrahlt, dass ich so einen Blödsinn mache. Ja, der Oliver hat das ähnlich gesehen. Trainer, bleiben wir doch bei unserem alten Gespiel. Ich habe halt nicht gehört auf ihm.
Ja, aber das war vielleicht die wenige Weitsicht oder die Weitsicht, die du dann hattest, weil wenn man sich die Atalanta Bergamo und Gasperini teilweise verteidigt hat, das war dann auch Mann auf Mann. Aber wenn wir schon so nett über Oberösterreich, den Fußball in Oberösterreich reden, Jürgen Werner, Sie sind ja auch mit dem LASK zumindest irgendwie verbunden, haben dort große Erfolge gefeiert. Oliver Glasner haben wir schon angesprochen. Wie sehen Sie denn die aktuelle Situation beim LASK? Also von Ruhe ist ja dort, ist man aktuell weit entfernt. Die Ruhe, die damals ausgestrahlt wurde, als Oliver Glasner den Aufstieg nicht geschafft hat zum Beispiel.
Ich bin bekannt, dass ich diplomatisch wie die Schweiz bin. Also ich kann dort dazu nichts sagen. Ich habe zu wenig Einblick.
Ja, die Schweiz wäscht nur besser.
Oh. Ja, das können wir nicht beurteilen.
Also, wir hören heraus, die Freunde des LASK werden immer weniger.
Das ist deine Interpretation.
Okay. Und vielleicht abschließend noch, Jürgen Werner, weil der Podcast dann doch schon etwas fortgeschritten ist in der Zeit.
Ist er überzogen?
Nein, wir sind noch im knappen Rahmen. Es gibt ja auch immer wieder längere Nachspielzeit. Präsident Dietmar Riegler vom BRC hat zum Beispiel gesagt, beim Cupsieg, also nach dem Cupsieg, dann singt er Schwarzer Sand von Santa Cruz, sein Lieblingslied, weil wir Alfred Tata heute schon singen gehört haben. Jürgen, wenn die Austria am Samstag das große Kunststück schaffen sollte, gibt es da von Ihnen auch eine Ansage in die Richtung?
Na, singen werde ich auf keinen Fall. Das ist in der Schule schon Schiefgesang, Chansons und Sprechgesang im Ernstfall. Aber ich habe bewusst nichts geplant. Wie gesagt, beim Cup-Semifinale haben schon alle vom Finale geredet. Und nur mal, wir müssen bei uns bleiben, weil, wie es der Martin schon gesagt hat, jetzt glaubt jeder, ja, wir spielen gegen den Sechsten und das ist eh klar, dass wir da gewinnen. Es kommt nur aufs Ergebnis in Graz drauf an. Und ich glaube, dass das ein hartes Stück Arbeit wird. Auch wenn es bei den Linzer um nichts mehr geht, aber da spielt man oft unbeschwert auf und daher voller Fokus auf unser Spiel und dann schauen, was passiert.
Und jetzt habe ich doch noch eine Abschlussfrage, die den Kader betrifft. Wenn die Austria Erster oder Zweiter wird, ist es einfacher, Dominik fit zu halten, als wenn man Dritter oder Vierter ist am Ende? Oder gibt es überhaupt keine Chance?
Nein, ich glaube schon, dass es eine Chance gibt, aber ich glaube, dass es keinen Unterschied macht, ob wir Erster, Zweiter oder Dritter werden. Der Fizi ist jetzt, glaube ich, der beste Fit in der Geschichte für ihn. Er hat viele Dinge abgestellt, die wir ihm vorgeworfen haben. Er ist sehr, sehr effektiv geworden. Der hat die meisten Scorerpunkte in der ganzen Liga. Und für ihn ist jetzt sicher der Wendepunkt, mache ich nur mein Abenteuer und gehe ins Ausland oder ich weiß, was ich an der Austria habe und spiele mich da in den Vordergrund, schaue, dass ich in die Nationalmannschaft komme und drücke der Austria den Stempel auf. Also ich glaube nicht, dass das Ergebnis abhängig ist.
Alfred, von dir noch eine kurze Einschätzung, wirklich nur kurz, Ausland oder lebende Legende bei der Austria, was würdest du Dominik Fitz empfehlen?
Ich empfehle ihm, mit der Austria die Qualifikation zur Champions League zu schaffen und in der Ligaphase dann den großen Clubs einmal zu zeigen, was ein guter Zehner wert sein kann.
Bravo, Phil, das ist ein herrliches Schlusswort.
Genau, das wollte ich aber gerade sagen. Dankeschön, Jürgen Werner, dass Sie sich Zeit genommen haben und heute
Wir wollen gerne über Fußball diskutieren, also ruft es mich wieder an.
Ja, sehr gerne. Dann können wir das vielleicht auch darüber diskutieren, warum Sie ein Michael Jordan-Plakat in Ihrem Büro hinten hängen haben. Eines der ikonischen Fotos der Welt. Genau, das machen wir dann das nächste Mal. Dankeschön, Jürgen Werner, dass Sie heute dabei waren. Dankeschön, Alfred Tater, dass du heute dabei warst, wieder beim Audiobeweis. Und Martin, auf dir. Dankeschön, dass du dabei warst.
Und volle Vorfreude auf den Samstag. Grande Finale.
Dankeschön. Ciao.
Ja.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Das war schon wieder vom Audiobeweis heute mit etwas Überlänge. Ich bitte das zu entschuldigen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber das ist doch die perfekte Vorbereitung auf die Titelentscheidung am Samstag live zu sehen auf Sky. Und am Freitag davor gibt schon die Entscheidung, wer in der Liga bleibt, die Qualifikationsgruppe, wer schafft den Klassenerhalt und wer muss runter. Dankeschön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Viel Spaß mit dem Programm von Sky Sport Austria.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.